Wir haben die ersten 13 Kapitel bis Anfang Kapitel 13 sehr ausführlich uns angeschaut in den letzten Jahren. Und heute werden wir den zweiten Teil, Kapitel 13 bis 28, zusammenfassen. Ich habe mich gefragt, was ist so das, was diese Kapitel 13 bis 28 miteinander verbindet? Und bin zu dem Ergebnis gekommen, ein Thema, das durchgehend da ist, es zeigt auf, wie Paulus die Gelegenheiten nutzt, wie Gott ihn führt und er die Gelegenheiten nutzt. Die Berufung des Paulus ist klar, das haben wir in der letzten Predigt uns angeschaut. Er kennt seine Berufung. Sie ist die Berufung wie jedes anderen Jüngers auch. Jesus hat gesagt, ihr werdet meine Jünger sein. Geht in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Das war der ausdrückliche Wille Gottes für seine Jünger, für seine Nachfolger. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 hat Lukas bereits die Zielsetzung seines Geschichtswerkes, der Apostelgeschichte, schon zusammengefasst. Und Jesus sagt in diesem Vers, und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Der Auftrag ist klar. Für Paulus gibt es noch einmal einen konkreten Auftrag für ihn, den Gott durch Ananias an ihn bringen lässt. Und er sagt, dieser, der Paulus, ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Nun, Paulus hat sich nicht zurückgelehnt und hingesetzt und gewartet, wann kommt endlich die Gelegenheit für den Königen, zu Jesus zu bezeugen, sondern er hat sich auf den Weg gemacht. Er versteht seinen Auftrag. Er versteht einmal den Wert der Botschaft, die er weiterzugeben hat. Und deswegen sagt er in Römer 1, Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Davon ist er überzeugt. Und diese Botschaft, die ist da. Er geht mit dieser Botschaft los. Und er setzt sich klare Ziele, Prioritäten. In Römer 15, Vers 22 sagt er, dabei mache ich es mir zur Ehre, das Evangelium nicht dort zu verkündigen, wo der Name des Christus schon bekannt ist. Das heißt, solange es Menschen gibt, die das Evangelium noch nicht gehört haben, ist der Auftrag für Paulus noch offen. Er will, dass möglichst alle Menschen von Jesus erfahren. Und deswegen ist er unterwegs. Unterwegs zu den Menschen, die ihn noch nicht kennen. Die Apostelgeschichte endet mit zwei Versen, die deutlich machen, dass das, was angekündigt ist in 1 Vers 8, ihr werdet meine Zeugen sein bis an die Ende der Erde, noch nicht zu Ende ist. Dort heißt es in Apostel 28, Vers 30 bis 31, Paulus aber blieb zwei Jahre in einer eigenen Mietwohnung. Also wir haben in der Zusammenfassung gesehen, er ist in Rom, er ist ein Gefangener, aber der Gefängnisleiter gibt ihn frei, er wohnt in einer Mitwohnung und kann jeden aufnehmen. Ja, und er nahm alle auf, die zu ihm kamen. Was machte er? Er verkündigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimütigkeit und ungehindert. Rom, die damalige Hauptstadt, wo alles hinkam, wo alles ausging, bis an die Enden der zivilisierten Welt. Ich denke, die ging hier bis an den Rhein. Köln ist ja auch von den Römern gegründet worden, kurz vor Christus. Also von hier aus gingen die Leute nach Rom und sie kamen von Rom hierhin zurück. Und jeder hatte die Gelegenheit, den Paulus aufzusuchen, ihn persönlich zu sprechen, von ihm die Lehre zu hören. Er hatte bereits den Römerbrief geschrieben, schon vorher. Er hatte seine Briefe geschrieben. Paulus lehrte Tag für Tag als Gefangener Roms und das war seine Aufgabe. Wie sah das denn aus? Wie ist Paulus vorgegangen? Also das eine sehen wir, und das stelle ich ins Zentrum, Paulus nutzt Gelegenheiten. Wo sind die Gelegenheiten? Wie schafft Paulus die Gelegenheiten? Wie macht er sie? Er macht sie gar nicht. Er weiß sehr genau, dass Gott es ist, der Situationen schafft. Er konstruiert Situationen. Und so schreibt er zu den Ephesern, Kapitel 2, Vers 10, denn wir sind seine Schöpfung, wir seine Nachfolger, seine Jünger, wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Eine Sache steht klar. Paulus sieht über allem, was passiert, Gott. Gott, der handelt. Gott, der alles vorbereitet. Und deswegen ist für ihn jede Situation eine Gelegenheit. Wir werden uns jetzt gleich anschauen, dass Menschen diese Gelegenheiten schafften. Menschen, die ihn gerufen haben, auch Menschen, die ihn abgelehnt haben, Menschen, die ihn verfolgt haben, das waren alles Gelegenheiten Gottes. Dort, wo es nötig war, hat der Heilige Geist auch eingegriffen. Wir lesen davon, dass der Paulus hindert, seinen Plan weiter fortzusetzen. Wir lesen davon, dass der Heilige Geist ihn drängt, zu bestimmten Menschen hinzugehen. Wir lesen davon, dass er Gesichter sieht, die ihm deutlich machen, wie der Plan weiter aussieht. Wir lesen von Propheten, die Gott schickt, die Paulus darauf vorbereiten, was ihn erwartet auf seiner Reise. Paulus in den Zeiten dazwischen, zwischen diesen Gelegenheiten, ergreift selbst Initiative. Er geht sehr strategisch vor und bleibt wirtschaftlich unabhängig, variabel. Das ist der Vorausblick auf das, worüber wir jetzt nachdenken und reden wollen. Erstens, Gott handelt, indem er Menschen einsetzt. Bei der ersten Missionsreise sind von der Gemeinde in Antiochia ausgesandt, weil der Heilige Geist gesagt hat, ich will sie aussenden. Die Gemeinde hat sie gesegnet, sind losgezogen und sie kommen auf die Insel Zypern, und der Statthalter dort auf Zypern, also mit die höchste Instanz auf der Insel, er will sie hören. Er lädt sie ein. Er bekommt Interesse daran. Menschen, die rufen, sind immer eine gute Gelegenheit. Ja, natürlich gehen Paulus und Barnabas zu dem Statthalter und verkündigen ihm das Evangelium. Ja, sie erleben auch die andere Seite, das ist im zweiten Punkt, dass Menschen auch dagegen sich auflehnen. Dazu kommen wir gleich noch. Ein Zauberer namens Elymas versucht, ihm zu widerstehen. Er hat ganz bestimmte Motive, warum er das tut. Und Paulus nutzt auch die Gelegenheit. Dann sehen wir die Obersten der Synagoge. In Perge, dort, oder in Antiochien in Pisidien, dort gehen sie wie gewöhnlich am Sabbat zur Synagoge, sind im Gottesdienst dabei, und dann bitten die Obersten der Juden sie und sagen, ihr Männer, ihr Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermahnung an das Volk habt, so redet. Ist das eine gute Gelegenheit? Das ist eine gute Gelegenheit, wahrscheinlich die Gelegenheit, die wir am meisten mögen. Und Paulus und Barnabas ergreifen diese Gelegenheit und lehren das Volk darüber, wie das Alte Testament die Schriften Jesus angekündigt haben und dass Jesus der Messias ist. Und das ist so faszinierend, die Predigt, dass am folgenden Sabbat, so lesen wir in Vers 44, sich fast die ganze Stadt versammelt, um Gottes Wort zu hören. Eine wunderbare Gelegenheit. Menschen strömen zusammen, um das Wort Gottes zu hören. Gibt es da auch Menschen, die etwas dagegen haben? Ja, natürlich. Die gibt es auch. Wir werden das noch gleich anschauen. Paulus kommt nach Athen, eine griechische Stadt, gekennzeichnet von Multireligiosität, viele Götzen, viele Tempel und Denker. Es war die Stadt der Denker. Und die Athener, so heißt es in der Apostelgeschichte, hat nichts lieber getan, als etwas Neues zu hören oder zu reden. Und nun hören Sie jemand etwas Neues sagen. Paulus redet von einem Gott, der bis dahin unbekannt war. Er sieht einen Götzen stehen oder ein Altar dem unbekannten Gott und sagt, ich kenne diesen Gott. Das ist Jesus, der ihn nicht kennt. Er verkündigt ihn. Was machen die Philosophen der Stadt? Sie fordern ihn dazu auf, komm zu uns. Ja, wir wollen hören, was du sagst. Und so ist es ein großes Symposium von allen möglichen Denkern, die sich zusammentreffen. Und Paulus bekommt die Gelegenheit, Jesus Christus zu verkündigen. Also Menschen rufen, Menschen laden ein und es gibt gute Gelegenheiten. Später hören wir von Felix, dem Statthalter, und Festus, dem Statthalter, die Paulus vorladen. Ja, vorladen, um von ihm den Grund seiner Verhaftung zu hören und des Hasses, den er immer wieder mitbekommt. Und Paulus hat hervorragende Gelegenheiten. Wir haben gute Predigten hier in Apostelgeschichten, wie er diesen Statthaltern predigt. Schließlich auch dem König Agrippa, einem jüdischen König, dem er das Evangelium verkündigt auf seine Einladung hin. Immer dann, wenn wir sehen, dass Menschen interessiert sind, wenn sie uns nach dem Evangelium fragen, nach dem Grund unserer Hoffnung fragen, sind das gute Gelegenheiten. Aber die kommen nicht einfach so, sondern weil Gott sie vorher vorbereitet hat. Und unsere Aufgabe ist einfach, diese Gelegenheiten zu nutzen. Paulus hat sie nicht kreiert. Er hat sich nicht Strategien überlegt, wie komme ich an den Statthalter, an den König oder wie komme ich da rein, sondern Gott hat das arrangiert und er hat das genutzt. So wie wir hier zum Weihnachtsmarkt eingeladen worden sind und waren am Freitag hier im Weihnachtsmarkt und hatten die Bühne und konnten Jesus bezeugen und bekennen. Und ich fand das sehr erfrischend, einmal auch die Weihnachtsbotschaft selbst zu hören zu bekommen auf dem Weihnachtsmarkt und nicht nur Lieder, die zwar auch über Himmel, Sterne und Engel singen, aber mit völlig anderen Inhalten. Völlig anderen Inhalten. Und dann dort auf Einladung hin, das Evangelium oder die Weihnachtsbotschaft zu singen und zu hören von unseren Jugendlichen, das war richtig schön. Das ist das eine, was Gott vorbereitet. Und das nutzt Paulus. Nun, auf der anderen Seite gibt es auch Menschen, die ablehnen. Und so haben wir schon bei dem Statthalter auf Zypern einen, der sich dagegen auflehnt. Dort heißt es aus Eifersucht. Ja, er war der Berater vom Statthalter. Er war der Zauberer. Und nun kommt jemand, der scheinbar größeren Einfluss auf ihn hat, auf den Statthalter. Und das ruft immer Neider auf den Plan. Und so versucht er ihm zu widerstehen. Er kommt ihm in die Quere. Er versucht den Statthalter wegzuhalten von Paulus und Barnabas. Aber auch das ist eine Gelegenheit. Paulus ermahnt ihn, weist ihn zurecht und Elymas, der Zauberer, wird blind und braucht jemanden, der ihn hinausführt, dass er sich wieder bewegen kann und liefert damit noch ein Zeugnis mehr von dem, wer Gott ist und wer der Erlöser ist. Die Obersten in Antiochia, in Pisidien, die sie eingeladen haben zu predigen, stellen fest, oh, wir haben die Prediger, die viel erfolgreicher sind als wir. Ja, wir Sabbat für Sabbat predigen wir und ja, es kommen Leute, die da sind, aber dass fast die ganze Stadt zusammenkommt, das haben wir noch nie erlebt. Und dieser Prediger, den wir eingeladen haben, ein paar Worte zum Volk zu sagen, die ziehen die ganzen Leute an sich. Und wieder ist es der Neid, der sie dazu bringt, einen großen Widerstand zu leisten und ja, zu widerstehen. Daraufhin reagiert Apostel Paulus so, dass er sagt, das Wort des Herrn muss euch zuerst verkündigt werden, aber wenn ihr es nicht annehmen wollt, wenden wir uns nun den Heiden zu. Und dann heißt es, als die Heiden das hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn und es wurden viele gläubig. Sie freuten sich, dass die Botschaft an sie weitergegeben wurde. Dieser Widerstand vor den Menschen, der konnte Paulus nicht stoppen und er wusste, auch das hat Gott, der Herr, im Griff. Wenn diese Zielgruppe das Wort nicht annimmt, dann gibt es eine andere, gibt es die nächste. Und immer wieder sehen wir in der Apostelgeschichte, dass der Widerstand von Menschen sie dazu brachten, weiterzugehen, in die nächste Stadt zu gehen, andere Zielgruppen zu suchen. Der Widerstand hat nie Paulus zum Halt gebracht. In Ephesus macht er noch eine andere Erfahrung. Er bleibt länger dort, und ist 3 Jahre dort in Ephesus. Es werden immer mehr Menschen gläubig, nicht nur in Ephesus, sondern es heißt dort auch in ganz Asien sind viele Menschen gläubig geworden. Und nun kommt ein wirtschaftliches Problem auf. Die Stadt Ephesus war bekannt für die Göttin Diana. Da war ein Tempel der Diana. Viele kamen dahin, um diese Diana anzubeten. Und die Künstler drumherum hatten eine Kooperation gehabt. Sie haben einen Modelltempel gebaut und sie gut verkauft. Und das war ein Gewerbe für sie. Und nun merken sie, dass es einen wirtschaftlichen Schaden für sie bedeutet, wenn Menschen gläubig an Jesus werden und nicht mehr die Diana anbeten und nicht mehr diese Modelle kaufen. Sie merken, wie ihnen das Geld davon fließt. Und wirtschaftlicher Schaden, das hat meistens sehr viel böses Blut. Und so machen sie einen riesengroßen Aufstand in Ephesus. Ja, sie machen eine Demonstration, sie trotten das Volk zusammen, alle schreien wie aus einem Mund, groß ist die Diana, der Epheser. Mehrere Stunden läuft der Tumult und die Leute wissen schließlich gar nicht, warum sind sie hier, wofür oder wogegen sind sie. Das ist ein großer Tumult, der dort entstanden ist. Apostel Paulus will ins Volk, doch er wird von seinen Jüngern nicht dazu gelassen, weil er sieht auch darin eine Gelegenheit, hier und jetzt Jesus zu verkündigen. Er muss aber die Stadt verlassen. Weiter sehen wir, dass Menschen aus tiefem religiösem Hass immer wieder Paulus angegriffen haben. Am stärksten in Jerusalem. Als Apostel Paulus nach Jerusalem kommt, seine letzte Reise endet ja in Jerusalem, bevor er dann unfreiwillig weiterreist, erlebt er, dass die Juden in Jerusalem ihn dermaßen hassen, dass sie ihn töten wollen. Sie wollen ihn umbringen, ihn zerreißen. Und diese Nachricht kommt an die Römer, sie greifen ein und reißen ihn aus der Mitte der Juden heraus, retten ihm sozusagen das Leben. Am Anfang denkt der Hauptmann, das ist so der Aufständische aus Ägypten. Aber als er feststellt, dass es ein Jude ist und dann auch ein römischer Bürger, dann nimmt er ihn in Schutz. Er versucht ihn herauszubringen aus der Menge. Muss man sich vorstellen, eine tobende Menge, wirklich wutschnaubend und nicht nur Worte schleudernd, sie wollen ihn tot sehen. Sie wollen ihn tot sehen. Und die Römer versuchen ihn durchzubringen und sie müssen ihn tragen und ihn mit einem lebendigen Ring umgeben, damit sie ihn nicht auch, während sie ihn raustragen, töten. Was für ein Hass muss das sein? Was für eine Situation? Wie würdest du dich fühlen, wenn du umgeben bist von Hunderten, Tausenden von Menschen, die deinen Tod wollen? Und sie bringen ihn die Stufen hoch und dann sagt Paulus dem Hauptmann, lass mich noch zu ihnen reden. Was für eine Gelegenheit. Ja, Paulus nutzt Gelegenheiten. Niemand von uns oder wenigstens von uns würden das für eine gute Gelegenheit halten, hier zu predigen. Aber er überzeugt ihn, ihn stehen zu lassen und wendet sich zum Volk und spricht in Hebräisch zu ihnen. Das ist eine ganze Predigt, die er hält, der sie zuhören. Ich weiß nicht, was in den Herzen dieser Leute alles passiert ist, aber Paulus bleibt bei seinem Auftrag. Ich nutze jede Gelegenheit. Am Ende, wo er dann sagt, dass Gott für Juden und auch für Heiden das Heil hat, dann ist die Ruhe zu Ende. Dann werden Kleider zerrissen, Staub aufgewirbelt, gebrüllt. Und dann retten die römischen Soldaten ihn und bringen ihn weg. Und dann steht eine Verschwörung. Eine Verschwörung. Leute tun sich zusammen, sagen, wir werden nicht essen, bis wir ihn umgebracht haben. Also wirklich Todesgefahr für ihn. Selbst der Hauptmann ist sich nicht mehr sicher und schickt ihn noch bei Nacht und unauffällig aus der Stadt heraus. Also Paulus erlebt beides. Ja. Menschen, die ihn ablehnen, Menschen, die auch ihn verfolgen. Er erlebt immer wieder Vertreibungen aus der Stadt. Einmal ist es so, dass die Stadtobersten bitten, die Stadt zu verlassen. Das ist so die kultivierteste Form, wie er das erlebt, dass er aus der Stadt raus muss, nicht da bleiben kann. In anderen Fällen ist ein großer Aufstand und sie werden geschlagen, verprügelt, gesteinigt, aus der Stadt gezogen, weil sie denken, der ist tot. Also alle Formen von Verfolgung erlebt er. Schläge, 3x40 - 1. Das ist so eine der härtesten Methoden zu foltern. Gefängnisse stehen auf der Tagesordnung. Alle diese Situationen sind für Paulus klare Wegführungen. Entweder ich gehe in die nächste Stadt, wenn ich geschlagen und rausgeschmissen werde aus der Stadt, ist die nächste dran. Und in die schreibe ich dann Briefe und Besuch bei nächster Gelegenheit. Wenn sie im Gefängnis sind, ist das für sie auch die Gelegenheit, auch dort Gott zu verherrlichen. Für mich ist das besonders beeindruckend, wo sie ins Gefängnis gesteckt werden und dort heißt es also, sie sicher verwahren und der Gefängniswärter tut sie ins innere Gefängnis, das heißt in den sichersten Raum und sichert sie zusätzlich noch ab, indem er sie in den Stock legt. Stocklegen bedeutete, dass man die Füße, also man saß quasi auf dem Boden, die Füße waren in einem Stock drin, man konnte sie nicht rausholen, die Hände ebenso. Und so saß man dann die ganze Nacht, Hände und Füße fest. Ja, und wir lesen von Paulus und Barnabas, dass sie beide nachts etwas zu tun hatten. Sie beteten laut, sie priesen Gott, sie sangen Lieder, sodass die Gefangenen das alle mithörten. Für sie war es eine gute Gelegenheit, den Menschen, die nicht weg können, das Evangelium zu predigen und zu verkünden. Sie hatten das so lange, bis die Erde bebte und sie gelöst wurden, die Türen aufsprangen. Aber anstatt dann das Leben zu retten und davon zu laufen, sehen sie, dass jemand anders in Gefahr ist. Der Gefängniswärter, er will sich umbringen. Sagen, nein, nein, tu dir nichts an, wir sind noch alle hier, wir sind noch alle hier. Tu dir nichts an, ja. Und dann fragt dieser Gefängniswärter, Männer, was soll ich tun, damit ich gerettet werde? Was für Gelegenheiten? In was für dramatischen Situationen? Paulus weiß, dass jede Gelegenheit, in die er hineinkommt, eine von Gott vorbereitete Gelegenheit ist, gute Werke zu tun, die er vorbereitet hat. Was immer passierte, ob das Menschen waren, die eingeladen haben und interessiert zugehört haben, oder Menschen, die sie verfolgt haben, geschlagen haben, geschworen haben, sie zu töten. Alle diese Situationen mussten dem Evangelium dienen. Ich bin ein Jünger Jesu, ich bin sein Zeuge und deswegen nutze ich die Gelegenheiten. Wir sehen, dass Gott auch noch den Heiligen Geist gegeben hat und Paulus immer wieder auch durch den Heiligen Geist Führungen bekommt. Zweimal hintereinander lesen wir in Apostelgeschichte 16, Verse 16 und 6 und 7, dass der Geist sie hindert. Also Paulus geht los, dahin, wo noch keiner gehört hat, also Richtung Westen, immer weiter, kommt an das Meer, geht in den Norden. Dort heißt es, als sie aber Phrygien und das Gebiet Galatien durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asia zu verkündigen. Welche Art und Weise das immer geschah. Der Geist wehrte ihnen, sagt da nicht. Ja, das sagt mir, nutzt die Gelegenheit, sei in Bewegung. Wenn der Geist dich umlenken wird, wird das schon deutlich machen. Dann kehrten sie um. Als sie nach Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien, nach Süden zu reisen. Und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Kommen bis zum Meer, versuchen Norden, geht nicht, in Süden wehrt der Geist ihnen auch. Weg zurück ist zu früh. Wir sind unterwegs für ihn. Was machen wir? Und sie kamen nicht auf die Idee, und der Geist Gottes gibt ihm ein Gesicht. In der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm, bat ihn und sprach: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Also okay, jetzt über das Meer, ja, jetzt in Übersee. Sie haben das Ende der Erde erreicht, aber es war noch nicht das Ende. Hinter dem Meer geht's weiter. Und das macht der Geist Gottes ihnen deutlich. Ja, er greift dort ein, wo es nötig ist. An anderer Stelle lesen wir, dass der Geist Gottes sie drängte, zu den Juden zu gehen. Und er ging zu ihnen. Er ging in die Synagoge und erlebt dort Widerstand. Sie nehmen ihn nicht an. War das ein Fehler? Hat der Heilige Geist etwas falsch gemacht? Hat Paulus etwas falsch verstanden? Nein. Auch Menschen, die das Wort nicht hören wollen, müssen es hören. Müssen es hören. Es wird vielleicht ihnen zum Gericht dienen. Vielleicht um deutlicher zu machen, Paulus, jetzt zu den Heiden. Und so macht er das auch. Ja, sie schütten den Staub auf von den Füßen und gehen zu den Heiden. Wie wir gelesen haben, sie sehen Gesichter. Ein anderes Mal, als er in Korinth ist, und Paulus war ziemlich zügig unterwegs, von einer Stadt zur anderen, blieb nie lange an einem Ort, und hier in Korinth hat er ein Gesicht gesehen: Ich habe hier noch viele Leute, ein großes Volk in dieser Stadt. Für Paulus ist es klar, ich bleibe länger hier. Ich werde hier verkündigen. Und eine neue Strategie wächst. Ja, das ist eine Stadt, die eine Hafenstadt, wo sehr viele Menschen kommen. Hier gibt es viele Menschen, die das Evangelium hören sollen. Wir lesen vom Propheten Agabus in Kapitel 21. Paulus ist unterwegs nach Jerusalem, und Agabus kommt und nimmt einen Gürtel von Paulus, bindet sich damit die Hände und die Füße und sagt: So wird derjenige gebunden, dem dieser Gürtel gehört, in Jerusalem. Was soll diese Prophetie nun bewirken? Die Leute um Paulus herum sagen: Geh auf keinen Fall nach Jerusalem, dort wirst du gebunden. Dort gibt es Verfolgung. Aber Paulus sagt: Ich gehe nach Jerusalem. Ich bin bereit, nicht nur zu leiden, sondern auch zu sterben für Jesus. Und ich muss meinen Auftrag erfüllen. Ich bin der Zeuge Jesu. Ich gehe dahin und weiß, was auf mich zukommt. Diese Prophetie bereitete Paulus darauf vor, was in Jerusalem dann passierte. Und es war für ihn nicht verwunderlich, als der große Tumult kam, als die Verfolgung kam, als er verhaftet wurde. Er war vorbereitet darauf. Gott schafft nicht nur Gelegenheiten, sondern er bereitet Menschen auf diese Gelegenheiten auch vor. Paulus ist unterwegs und nutzt diese Gelegenheiten. Was macht Paulus zwischen diesen Eingriffen vom Heiligen Geist? Ich las in einem Zug Kapitel 14 bis 28 durch, um zu sehen, wie sieht die Führung Gottes aus, und war erstaunt, sehr oft diese Sätze zu finden, die deutlich machen: Paulus ergreift einfach Initiative. Er wartet nicht für jede Situation eine Sondereinladung ab. Er weiß, er ist Jünger Jesu, er ist ein Zeuge Jesu, und er ist dafür da, um das Evangelium bis an die Ende der Erde zu tragen. Und das reicht. Und er ist unterwegs. So zum Beispiel in hier in Apostelgeschichte 15, Vers 36, ja, nachdem sie wieder zurück war: Nach einigen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas: Lass uns wieder umkehren und in all den Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, nach unseren Brüdern sehen, wie es um sie steht. Ja. Wir sind eine Zeit lang wieder zurück, sagte er. Wir waren hier in Antiochien, in unserer Heimatgemeinde, die uns ausgesandt hat. Aber lass uns wieder losziehen. Oder in 21, Vers 19. Nachdem aber diese Dinge ausgerichtet waren, nahm sich Paulus im Geist vor, zuerst nach Mazedonien und Achaia zu ziehen und dann nach Jerusalem zu reisen, indem er sprach: Wenn ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen. Das heißt, Paulus machte sich Pläne, wie er vorgehen will, wie er vorgehen wird, ja, welchen Orten er sein wird. Wie wir schon gesehen haben, wenn Gott andere Pläne hatte, dann hat er ihn umgelenkt. Sonst hat Paulus seine Pläne, die er im Namen Gottes gefasst hat, im Geist vorgenommen hat, die hat er umgesetzt. Er ergreift Initiative. Wir brauchen nicht auf irgendwelche spezielle Situation zu warten. Wir brauchen nicht auf einen extra Ruf warten, sondern die guten Werke, die Gott vorbereitet hat, die sind jetzt. Ja, Paulus wartete nicht, er legte los. Er ging los. Natürlich hat er sich auch überlegt, wie er das macht. Geht er strategisch vor. Zum Beispiel, wir haben es schon gelesen, er will dort verkündigen, wo noch nicht verkündigt worden ist. Es sind auch andere Apostel unterwegs. Sind mit der Zeit auch seine Jünger, die durch ihn zum Glauben gekommen sind, unterwegs. Und er will nicht an all den Orten nochmal predigen, wo schon gepredigt wurde. Er will es ausbreiten. Und schon hat er eine Richtung, in die er vorgeht. Dahin, wo das Wort Gottes noch nicht verkündigt worden ist. Wenn wir uns genauer ansehen, wenn er von Ort zu Ort zieht, dann hat er auch eine Strategie, wie er vorgeht. Es wurde in der Zusammenfassung auch schon darauf aufmerksam gemacht. Er geht zuallererst seiner Gewohnheit einfach in die Synagoge. Warum in die Synagoge? Das sind Menschen, die vorbereitet sind. Menschen, die das Alte Testament kennen. Menschen, die gelesen haben, dass der Messias kommen muss. Dort hat er immer wieder angeknüpft. Oder er ging an den Ort, wenn es da keine Synagoge gab, wo er vermutete, dass die Menschen sich zum Gebet treffen. Menschen, die nach Gott fragen. Er geht immer zuerst zu denen, die offen sind, die fragend sind, beginnt bei ihnen. Eine Strategie, die er sich vorgenommen hat und der folgt. Später sehen wir, dass er auch an Schlüsselorten länger bleibt. In Korinth auch, dadurch, dass Gott ihm gesagt hat, er hat hier noch ein großes Volk, blieb er 1,5 Jahre in Korinth und gründete die Gemeinde dort und baute sie auf an diesem Hafenstadt, die von beiden Seiten jeweils einen Hafen hat. Ein großer Umschlagplatz. Viele Nationen, die sich da trafen. Viele, die von dort aus in die Welt ausströmten. Das war ein Schlüsselplatz, wo eine Gemeinde eingerichtet wurde. Er blieb in Ephesus 3 Jahre lang. So erfahren wir es aus der Apostelgeschichte. Er beginnt auch dort erstmal in der Synagoge, ist einige Monate in der Synagoge, bis er aus der Synagoge vertrieben wird und geht dann in die Schule des sogenannten Tyrannus. Die Schule lag direkt neben der Synagoge und hat dort dann weiter das Evangelium gelehrt und das jahrelang. Eine Gemeinde entsteht und das heißt in der Apostelgeschichte, dass nach 2 Jahren es kaum noch einen gab in Kleinasien, Türkei übrigens, wo ist Nico, Türkei wurde schon damals evangelisiert durch Paulus persönlich. Deswegen, wenn wir jetzt dahin gehen, dann ist das die Wiederholung. Ephesus, von dort aus, hat die ganz Kleinasien von dem Evangelium gehört. Schließlich wollte Paulus nach Rom und er kam auch nach Rom. Das war die Hauptstadt der damaligen zivilisierten Welt. Von dort aus wurde das Evangelium in die ganze Welt verbreitet. Wir könnten noch viele interessante strategische Elemente hier in der Apostelgeschichte finden. Ich nenne nur noch eins. Er nimmt Mitarbeiter mit. Zuerst Johannes Markus, dann Silas, dann Timotheus, einen halb Juden, halb Griechen, dann Titus, einen Griechen, und dann noch viele weitere. Wir können das in den Briefen lesen, dass er immer wieder Mitarbeiter herangezogen hat. Das war auch eine Strategie. Er war nicht alleine unterwegs, sondern mit anderen zusammen. Manchmal ließ er sie an einem Ort zu Ende machen, zog an den nächsten Ort und sie zogen nach. Sie waren ein Team und arbeiteten in dieser missionarischen Arbeit eng miteinander zusammen. Interessant ist auch, dass Paulus auch finanziell unabhängig bleibt. Er wartet nicht darauf, bis er finanziell abgesichert ist und dann bin ich Zeuge Jesu. Manchmal war er wirklich auf eigenes Risiko, auf eigene Kosten unterwegs. Korinth zum Beispiel, da hat er seinen Beruf ausgeübt, er war Zeltmacher, hat so seinen eigenen Unterhalt versorgt, auch noch anderen geholfen und ehrenamtlich seine Missionsarbeit gemacht, eine Gemeinde gegründet, eine Gemeinde aufgebaut, auf eigene Kosten. Vielerorts aber hat er auch mit Unterstützung von Gemeinden gearbeitet. Auch das lesen wir, dass Gemeinden ihn unterstützt haben. Was ihn am meisten erfreute an dieser Unterstützung, das war die Reife der Leute, die begriffen haben, wir können Geld investieren in das Reich Gottes. Nein, er hat sich nicht davon abhängig gemacht, aber hat sich gefreut, dass Menschen das, was ihnen am Herzen liegt, und Geld liegt immer jedem Menschen am Herzen, dass sie es investieren in das, was für Gott wichtig und wesentlich ist. Daran erfreut er sich. Er hat auch jahrelang auf Staatskosten gearbeitet. Er war unterwegs auf Staatskosten. Er wurde verpflegt auf Staatskosten, er wurde untergebracht auf Staatskosten. Als Gefangener Roms war er dann unterwegs mit den römischen Soldaten. Was immer die finanzielle Situation war, es war die Gelegenheit für ihn, das Evangelium zu predigen und sein Zeuge zu sein. Paulus wartet nicht, er sucht nicht, er nutzt die Gelegenheiten, die Gott schafft. Nun, Gott handelt. Gott handelt auch heute. Lasst uns deswegen die Gelegenheiten nutzen. Wir schauen in der Apostelgeschichte nicht einfach, um ein bisschen Geschichte zu haben und uns daran zu erfreuen, wie es mal gewesen ist. Gott ist heute der gleiche. Er hat sich in keiner Weise gewandelt. Auch heute handelt er. Er bereitet auch heute alles vor. Lass uns die Gelegenheiten nutzen, ob die Menschen uns rufen. Und wo immer du Menschen hast, die dich danach fragen, erzähl mal, wer bist du eigentlich? Was bist du für einer? Warum ärgert dich das nicht? Warum reagierst du so anders als die meisten Menschen? Gute Gelegenheiten. Wenn jemand weiß, dass du Christ bist und dich einlädt, jetzt in der Weihnachtszeit, wollen wir eine Weihnachtsfeier machen, kannst du kurz so eine Weihnachtsgeschichte sagen, Schule, Arbeit, wo immer das möglich ist, gute Gelegenheit, nutze sie. Bürgervereinigung hier eingeladen hat, an der Weihnachtsmarkt mitzuarbeiten, ja, gute Gelegenheit, nutzen wir sie. Wo immer es diese Menschen gibt, die offen sind, nutze die Gelegenheiten, warte nicht auf bessere Gelegenheit. Das ist deine Gelegenheit. Sie ist immer hier und jetzt, nicht in der Zukunft. Sie ist immer hier und jetzt. Das können wir aus dieser Apostelgeschichte lernen. Oder wenn die Menschen dich ablehnen, dich abweisen, das ist nichts Neues und nichts Ungewöhnliches. Das ist das, was Jesus erlebt hat, was Paulus erlebt hat, was auch jeder Nachfolger Jesu erlebt und erleben wird. Das hat Jesus angekündigt. Aber überall dort, wo Menschen Ablehnung zeigen, macht es uns deutlich, sind die gleichgültig. Es macht etwas mit dem Menschen, wenn er das Evangelium hört, wenn er einen Zeugen Jesu miterlebt. Es macht etwas mit ihm. So wie du darauf reagierst, macht es mit den anderen, die drumherum stehen. Auch das ist eine gute Gelegenheit, darauf angemessen zu reagieren. Selbst wenn sie dich verfolgen, dich unter Druck setzen, dich mobben, kündigen, Schläge androhen, versuchen dich zu erpressen, gibt es alles heute, auch hier bei uns. Nicht ganz so wie in anderen Ländern, gerade von Open Doors erfahren, dass einige Geschwister in Indien nach 11 Jahren Haft entlassen worden sind. Sie wurden von 11 Jahren verhaftet, weil eine Führungspersönlichkeit, islamische Führungspersönlichkeit, umgebracht wurde. Und obwohl eine maoistische Splittergruppe sich dazu bekannt hat, hat man trotzdem angenommen, die Christen haben es gemacht. Und hat man sie also ins Gefängnis gesteckt. Es gab keine Beweise dafür. Es gab Widerspruch, Aber 11 Jahre lang passierte nichts. Sie waren verhaftet. Bis endlich ein Bundesgerichtshof Indiens gesagt hat, das ist so nicht in Ordnung, so können wir nicht machen, wir können nicht jahrelang ohne Beweise Menschen festhalten, und hat man sie entlassen auf Kaution. Nein, nicht rehabilitiert, entlassen. 11 Jahre, 11 Jahre Gefängnis. Kannst du dir das vorstellen, wie viel das ist? 11 Jahre auf Staatskosten Missionar im Gefängnis. Kannst du dir sowas vorstellen? Also ich kenne Leute, die das genau das gemacht haben. Sie kamen ins Gefängnis. Die Zeiten liegen noch gar nicht so weit zurück. Der eiserne Vorhang, Verfolgung in der Sowjetunion. Und das war ein Missionsauftrag. Leben auf Staatskosten und Missionar auf Staatskosten zu sein. Auch Verfolgungen werden einen Zeugen Jesu nicht zum Schweigen bringen. Er wird sich zu Jesus bekennen. Lass uns deswegen uns nicht verwundern, wenn es mal hier in unserem Land auch Gegenwind gibt, auch Schwierigkeiten gibt, auch Angriffe gibt. Die liegen in der Natur der Sache. Die Eifersucht, der Neid, die wirtschaftliche Bedrohung, religiöser Hass, was auch immer aufkommen kann, gab es damals, gibt es auch heute. Lass uns nicht davon abschrecken. Wir sind Zeugen Jesu in jeder Situation. Jede Situation ist eine gute Gelegenheit. Lass uns keine großen Sorgen machen. Sollen wir etwas machen? Sollen wir nicht machen? Sollen wir machen? Sollen wir nicht machen? Wenn du Menschen siehst, die Jesus nicht kennen, dann ist das eine gute Gelegenheit. Wenn Gott vorhat, uns auf eine ganz bestimmte Zielgruppe auszurichten, dann kann der Geist auch heute hindern, kann uns einen Riegel vorschieben, macht er immer wieder. Ja, hier nicht weiter, diese Arbeit geht nicht weiter. Hier ist Ende, in die Richtung geht's weiter. Und deswegen sind wir auch hier in Köln, auch hier in der Gemeinde immer darauf angewiesen, die Augen und Ohren offen zu halten. Wen hat Gott vorbereitet? Wo arbeitet Gott gerade? Wo will er uns als Gemeinde einsetzen? Wo will er mich als Zeugen Jesu einsetzen? Ja, vielleicht ist es ein Drängen in mir, zu den Menschen hinzugehen. Dann gehen wir hin. Dann suchen wir den Weg zu ihnen und gehen wir hin und bringen ihnen das Evangelium. Er redet auch heute zu uns. Ja, das höre ich immer wieder, erlebe selbst, dass Gott zu uns redet. Er redet durch seinen Heiligen Geist und zeigt uns auf, was zu tun ist. Er handelt auch heute, er bereitet uns auf unsere Herausforderungen vor. Keine Angst vor Überforderung. Denn Gott schickt uns nie in eine Situation, ohne uns dafür ausgestattet zu haben und vorbereitet zu haben. Und vielleicht sind die Situationen, die wir erleben, der Druck, den wir erleben, die Ablehnung, auch die Verfolgung, eine Vorbereitung auf noch ganz andere Zeiten und Situationen. Das weiß Paulus, und deswegen nimmt er jede Situation so an und ist von Mal zu Mal immer besser vorbereitet auf die nächste Herausforderung. Deswegen, ergreif Initiative, rede von Jesus. In dieser Adventszeit ist wahrscheinlich die beste Zeit, wo man darüber reden kann und soll. Ja, es ist Adventszeit, Vorweihnachtszeit, das ist eine offizielle Feierzeit bei uns im Land. Wir haben noch die Weihnachtsfeiertage bei uns. Wann, wenn nicht jetzt, über Jesus reden? Ja, wir können über Romantik reden und singen. Wir können alles wunderschön dekorieren. Aber wenn wir nicht von Jesus reden, dann haben wir das Entscheidende verpasst. Werde ein Andreas. Wir haben am Mittwoch hier einen Abend gehabt zum Thema Ich bin ein Andreas. Bezogen auf den Jünger Jesu, auf den Andreas, der seinerzeit Petrus einfach zu Jesus brachte. Später brachte er einen kleinen Jungen zu Jesus mit ein paar Broten und Fischen, mit denen dann 5000 Leute gespeist hat. Andreas, der Menschen zu Jesus führt. Sicherlich gibt es die Karten noch da. Du kannst auch gerne uns ansprechen, was das bedeutet. Wir möchten einfach lernen, Menschen zu sein, die andere auf Jesus aufmerksam machen. Oder geh einfach zu einem Einsatz mit, so ein Einsatz, Weihnachtsmarkt oder Stadtteilfest. Geh einfach mit. Rede dort mit den Menschen. Das ist sehr erfrischend. Erstaunlich, wie viele interessierte und suchende Menschen es in Köln gibt. Geh mit dem Büchertisch mit. Das ist eine Gelegenheit, draußen in der Stadt auch mal das Evangelium an den Mann zu bringen. Als wir unsere Einsätze mit der Organisation Juden für Jesus hatten, da habe ich ja auch nicht schlecht gewundert, wie viele Menschen auf der Suche sind nach Zeugen Jesu, wie sie sich freuen darüber. Aber auch, wie Leute wutschnaubend und drohend schimpfen, wenn man sie auf Jesus anspricht. Wollen auch das Ordnungsamt anrufen, aber wir haben eine Genehmigung vom Ordnungsamt, das ist alles geordnet und ordentlich. Aber das erleben wir auch beides, interessierte Menschen und auch wutschnaubende Menschen, wenn wir Jesus, den Erlöser der Welt, verkündigen. Geh zu einem Einsatz mit oder auch nach Istanbul. Wir haben Kurzeinsatzmöglichkeiten. Geh einfach mit, sei ein Zeuge Jesu, ergreife Initiative. Geh strategisch vor. Überlege dir, wen hat Gott vorbereitet? Ja, dafür ist so eine Karte zum Beispiel ganz gut. Hinten kannst du deinen Namen eintragen. Überlege, wen hast du in deinem Bekanntenkreis, in deiner Umgebung, in deinem Umfeld? Welcher Mensch ist offen für Jesus? Welcher braucht Jesus? Mit wem könnte ich reden? Ja, trag ihn hier ein, bete für ihn. Sei für ihn da, sprich mit ihm, nimm ihn mit. Nimm ihn mit in deine Familie, in dein Zuhause, nimm ihn mit in deine Gemeinde, in deine große Familie hin. Nimm ihn mit zu einer Evangelisation, die es immer wieder gibt. Lass dich zurüsten. Lerne das Wort Gottes immer mehr kennen. Wir haben hier eine Gemeindebibelseminar in Köln. Geh durch die ganze Bibel, erfasse sie, damit du auch Menschen, die interessiert sind, Menschen, die es brauchen, es weitergeben kannst. Lass dich zurüsten. Es gibt gute Missionskonferenzen, nicht nur Jugendmissionskonferenzen, sondern auch andere. Fahr hin, hör dir die Zeugnisse an, lerne von anderen, wie sie es machen. Wir hatten vor kurzem hier die Themenwoche und konnten von David Kröker hier lernen, wie man das Evangelium erklärt, wie man das Evangelium weitergibt. Wie kann man das Menschen zugänglich machen? Bleibe finanziell unabhängig. Lege einfach auf eigene Kosten los. Hier ist Paulus uns ein Beispiel. Kosten, Geld darf nie ein Hindernis sein für mein Zeugenleben. Ich bin ein Zeuge Jesu und das ganz unabhängig davon, wie es mit dem Geld aussieht. Deswegen konnte Paulus sagen, ja, ich bin gewohnt im Überfluss, aber auch im Mangel zu predigen. Wie immer meine Situation aussieht, das werden mich nicht zum Schweigen bringen. Wir möchten als Gemeinde das auch unterstützen. Wenn du unterwegs bist für Jesus, wenn du zum Einsatz möchtest, wir möchten als Gemeinde das auch unterstützen und fördern, dass deine auch finanziellen Möglichkeiten sich erweitern. Auf Staatskosten, ja, das können wir nicht organisieren. Das kann nur der Herr selbst organisieren, dass man auf Staatskosten unterwegs ist, irgendwo im Gefängnis sitzt und dort verkündigt. Das ist hier in Deutschland noch nicht so weit, dass man wegen dem Predigen ins Gefängnis kommt. Allerdings habe ich schon Leute kennengelernt, die aufgrund ihrer Vergangenheit ins Gefängnis mussten. Da war ein Drogenabhängiger, der viele Verbrechen begangen hat. Er kommt zu Jesus, bekehrt sich und bekennt seine Verbrechen auch der Polizei. Das Gericht verurteilt ihn zu 3 Jahren Gefängnis und ich weiß noch, wie diese Abschiedsfeier aussah, als er quasi ausgesandt wurde ins Gefängnis als Missionar, ganze Bibliothek mitnahm, die er dann seinen Gefangenen mitverteilen konnte. Und er ging bereits als Zeuge Jesu, als derjenige, der erlöst wurde von ihm, der viel angestellt hat, aber viel Vergebung bekommen hat, der ja auf Staatskosten Missionar im Gefängnis gewesen ist. Es gibt nichts, was uns zum Schweigen bringen könnte oder sollte, solange wir atmen. Wir sind Zeugen Jesu. Das ist unsere Berufung. Gott hat den Heiligen Geist gegeben, damit wir seine Zeugen sind. Wann immer und wo auch immer. Das ist die deutlichste Kundgebung des Heiligen Geistes. Wenn er mich zum Zeugen Jesu macht, die Kraft gibt es, zu Hause zu sein, im eigenen Land zu sein und bis an die Enden der Erde. Gott ist der gleiche Gott. Er führt uns auch heute. Deswegen lasst uns Gelegenheiten nutzen. Amen.